SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin. Heute mit Katharina Fortenbacher-Jahn. Ein Zimmer mehr fürs Homeoffice, ein Garten, etwas Eigenes. Solche Wünsche sind für viele in der Corona-Krise größer geworden, aber leider nicht billiger.
Naja, die Überraschung war, dass der Immobilienmarkt praktisch unberührt war von der Corona-Krise. Also wir haben sowohl bei den Mieten als auch bei den Kaufpreisen kaum Veränderungen gesehen. Die Wachstumsraten waren ähnlich stark wie in den Vorjahren. Und das würde man in der normalen wirtschaftlichen Krise eigentlich so nicht sehen.
Sagt der Immobilienexperte Klaus Michelsen vom DIW. Staatliche Hilfen wie Kurzarbeitergeld haben finanziell durch die Krise geholfen. Die Zinsen sind weiter niedrig und viele Menschen haben so viel gespart wie nie vorher. Die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen ist viel größer als das Angebot. Das alles lässt die Preise steigen. Nur, wann sinken sie wieder, wenn überhaupt? Und was hilft dabei? Darum geht es in dieser Sendung. Schön, dass Sie dabei sind. Und wir starten jetzt mit einer ganz praktischen Frage. Was ist in dieser Lage jetzt eigentlich besser? Kaufen oder mieten? Oder abwarten? Dazu will ich Sie in die Kurstadt Baden-Baden mitnehmen, wo die Straßencafés wieder voll sind und Kinder auf den Spielplätzen toben. Eine Arbeitskollegin hat mir Katrin vorgestellt. Die Eventmanagerin muss mit Ende 30 plötzlich neu entscheiden. Ein neuer Vermieter will ihre Mietwohnung kernsanieren.
Okay, ich sollte mir eine neue Wohnung suchen. Und dann kam in mir der Gedanke auf, heißt es jetzt, ich suche eine neue Mietwohnung oder gucke ich vielleicht auch, ob ich mir gegebenenfalls etwas zum Kauf finanzieren kann. Und da so eine Entscheidung zu treffen, da ist man auch in so einem Druck.
Oft muss es ja ganz schnell gehen. Kauf oder Miete? Immobilienexperte Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln hat eine klare Präferenz.
Insgesamt lohnt es sich heute tatsächlich etwas mehr zu kaufen als zu mieten. Das kann man feststellen. Das ist überraschend für viele, weil man die hohen Preise sieht und denkt, das kann sich doch gar nicht lohnen. Aber gleichzeitig sind ja auch die Zinsen extrem gesunken. Und wenn man es dann gegenrechnet, muss man doch feststellen, dass eigentlich Wohneigentum noch relativ gut leistbar ist, zumal ja auch die Mieten relativ stark gestiegen sind.
Katrin kann sich einen Kauf gut vorstellen. Obwohl die Preise auch in einer kleinen Stadt wie Baden-Baden hoch sind.
Wow, okay, sowas zu finanzieren, das wird wirklich schwierig. Und vor allem, wenn man eher in der Stadt bleiben will mit Kind, wo sie die ganzen Freunde hat. Die andere Seite sagt natürlich dann immer, ja, aber das, was du an Miet raushaust, könntest du ja wieder theoretisch auch in ein Haus oder in eine Wohnung oder so stecken. Und dann sage ich, ja, wenn ich mir das mit dem gleichen finanzieren könnte wie eine Wohnung, dann würde ich das auch machen.
Allerdings, etwas zu kaufen heißt auch, sich lange zu binden. Auf viele Fragen gibt es auch keine einfache Antwort.
Ich muss es komplett alleine wuppen. Was passiert auch, wenn ich vielleicht mal eine Zeit lang ausfalle? Kann man sich überhaupt noch in meinem Alter mit 39 wirklich eine Immobilie finanzieren, wenn man nur ein Teilzeitgehalt hat auch zum Beispiel? Das sind dann schon so Fragen, die einen da bewegen.
Als Faustformel hält Immobilienexperte Michael Vogtländer etwa 35 Jahre für einen guten Zeitraum, den man haben sollte, um einen Kauf bis zur Rente abzubezahlen. Er hat vor kurzem die Preise in 50 Großstädten untersucht und in immerhin der Hälfte geht das, ohne mehr auszugeben als in Miete.
So, das heißt, umso jünger, umso besser. Aber dann kommt natürlich der zweite Fallstrick. Ich muss natürlich auch erstmal Kapital mitbringen. So grob würde ich immer sagen, 20% des Kaufpreises sollte man etwa haben. Wenn man für 300.000 Euro eine Wohnung kauft, muss man also rund 60.000 Euro haben.
Mindestens so viel haben aber nur 15% der Mieter auf der hohen Kante.
So, und das heißt, für einen Großteil der Mieter ist es kaum möglich, ins Wohneigentum zu kommen. Das ist eigentlich das große Problem, auch das Gerechtigkeitsproblem.
Katrin hat Glück und findet etwas zum Kaufen. Trotzdem bleiben Zweifel.
Man nimmt sehr viel Geld in die Hand und dann will man ja auch wirklich wissen, damit habe ich auch das Richtige getan. Das ist ein Schritt, finde ich, da muss man sich 100% sicher sein.
Das ist sie sich am Ende nicht und entscheidet sich noch einmal für eine Mietwohnung.
Von der Mietwohnung bin ich nicht so gebunden. Wenn ich da jetzt in 5, 6, 7 Jahren was anderes finde oder auch kurzfristig natürlich, dann könnte ich umziehen. Natürlich, es kann auch hier wieder passieren. Es gibt einen Vermieterwechsel und ich stehe wieder vor dem gleichen da. Jetzt habe ich aber ein sehr gutes Gefühl, muss ich sagen. Und ich glaube, es war jetzt zu der Zeit der richtige Schritt.
Mieter zu bleiben muss keineswegs die schlechtere Entscheidung sein. Besonders, wenn man anders als Katrin nicht umziehen muss, sagt Klaus Michelsen, Immobilienexperte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin.
Ja, es werden sehr viele Menschen als Mieter und Mieterinnen glücklich. Das ist erstmal Fakt. Wir sind mit einer sehr hohen Mieterquote im internationalen Vergleich ausgestattet. Über die Hälfte der Bevölkerung wohnt zur Miete. Und außerdem haben wir einen relativ umfänglichen Mieterinnenschutz. Insgesamt muss man auch sagen, dass Mieten in Deutschland für die allermeisten Haushalte weiterhin auch erschwinglich ist. Wir sprechen hier über eine geteilte Marktentwicklung. Einerseits die neuen Verträge, die geschlossen werden in Ballungszentren, wo die Preise durch die Decke gehen, und gleichzeitig aber eben auch einen stark regulierten Bestandsmarkt. Also alle die, die eine gute Wohnung haben und die günstig bezahlen können, wohnen auf lange Jahre auch sehr, sehr günstig weiter.
In Baden-Baden ist für Katrin das letzte Wort in Sachen Miete aber noch nicht gesprochen.
Wenn ich dann in die Rente gehe, und ich hätte dann natürlich ein Eigenheim und müsste mir dann da keine Gedanken machen, wie finanziere ich auch noch die Wohnung, wäre das für mich schon was Tolles. Und deswegen sage ich nach wie vor, ich halte immer noch meine Augen und Ohren offen. Also es ist nach wie vor nicht vom Tisch.
Abwarten, bis das Richtige kommt, auch das kann eine Option sein, wenn Wohnung und Mietvertrag passen, sagt Klaus Michelsen.
Und dann ist das natürlich für Haushalte, die in einer komfortablen Wohnung mit einem alten Vertrag leben, jetzt ein Zeitpunkt, wo man sagen kann, gut, das sitze ich jetzt aus, da warte ich einfach mal ab. Haushalte, die jetzt aber vielleicht in einer teuren Wohnung sitzen, vielleicht zu wenig Fläche haben, die stehen dann immer noch vor dieser Entscheidung, kaufe ich jetzt was, miete ich weiterhin? Und da kann das dann immer noch sinnvoll sein, durchaus was zu kaufen, auch in Ballungszentren, weil eben die Mieten auch so stark gestiegen sind.
Michael Vogtländer rät generell zu mehr Mut zu Wohneigentum, auch als Baustein in der Altersvorsorge.
Wenn ich die Möglichkeit habe, ist das sicherlich gut investiertes Geld. Natürlich, es muss zu den individuellen Bedürfnissen passen, aber in vielen Ballungsgebieten habe ich auch eine gute Chance, dass die Preise weiter steigen. Von daher kann es jetzt immer noch ein guter Zeitpunkt sein zu kaufen.
Allerdings ist es dabei auch wichtig, sich gut vorzubereiten.
Man sollte sich auf jeden Fall nicht treiben lassen und im Zweifelsfall sachkundige Hilfe in Anspruch nehmen. Denn das ist natürlich schon eine Gefahr für viele Privatleute. Der Markt ist sehr angespannt und es gibt leider auch diejenigen, die jetzt versuchen, zu sehr hohen Preisen und über Wert dann auch zu verkaufen. Also das heißt, ein bisschen Zeit muss man sich schon nehmen, Hilfe holen und dann entscheiden.
Immobilienexperte Michael Vogtländer. Wer hilft mir bei der Frage, was ein Haus, eine Wohnung wirklich wert ist? Wenn ich kaufen oder verkaufen will oder auch, wenn ich womöglich meinen Nachlass regeln möchte. Eine Anlaufstelle sind Gutachterausschüsse. Ihre Aufgabe ist es, für Transparenz zu sorgen. Die amtlich bestellten Fachleute sammeln in Städten und Gemeinden Daten, etwa aus Kaufverträgen, berechnen Bodenrichtwerte und erstellen Gutachten. Wolfgang Brauer hat ihnen in Koblenz über die Schulter geschaut.
Auf dem Bildschirm sind Grundbuchdaten und Bodenrichtwerte zu sehen. Auf den Tischen und in den Regalen im Büro von Burkhard Klauder liegen zusammengerollte Karten von einzelnen Koblenzer Wohngebieten. Der Sachbearbeiter bereitet gerade ein Immobiliengutachten für ein Einfamilienhaus vor. Mit den vorbereiteten Daten gehen dann die Sachverständigen in die Immobilie, erklärt Andreas Wegbecker, der hauptamtliche Vorsitzende des Koblenzer Gutachterausschusses.
Das sind Makler, Architekten, Bauingenieure, Volkswirte. Wir können also ein sehr breites Spektrum abdecken. Es werden Fotos gemacht, der bauliche Zustand wird ermittelt. Wir beschließen den Wert, kann schon mal mitgeteilt werden, im Vorab dem Antragsteller. Und dann im Rahmen einer Ausarbeitung wird das vollständige Gutachten erstellt.
Das kann bis zu 3 Monate dauern. Der Preis dafür?
Im Durchschnitt, wenn man sagt, man hat heute ein Einfamilienhaus, 450.000 Euro vielleicht, ungefähr 2.700 Euro kann man grob als Richtschnur nehmen. Das ist halt auch eine Preisstaffel. Aber das ist ungefähr so ein grober Daumenwert.
Rund 0,5% des Wertes einer Immobilie samt Grundstück kostet ein Wertgutachten beim Gutachterausschuss für die Stadt Koblenz. Natürlich können Häusleverkäufer auch freie Gutachter beauftragen. Die sind manchmal schneller und können auch Kurzgutachten machen. In ihnen sieht Andreas Wegbecker vom Koblenzer Gutachterausschuss keine Konkurrenz. Von den Wertschätzungen der zahlreichen Immobilienportale im Internet rät er allerdings ab.
Wir haben hier Gutachter, die im Markt arbeiten. Wir haben Marktdaten und diese Marktdaten hat kein Immobilienportal. Wenn ich so einen Wert brauche für eine Erbauseinandersetzung, für eine Scheidungsangelegenheit vor Gericht oder für einen Verkauf, und wenn ich dann sage, der ist vom öffentlich bestellten Gutachter oder vom Gutachterausschuss der Stadt Koblenz, dann hat das einen anderen Stellenwert, als wenn ich mir das jetzt ein bisschen naiv ausgedrückt zusammenklicke.
Aber der Informationsbedarf von Hauskäufern und Verkäufern wird immer größer.
Erben- und Scheidungsfall sind eigentlich unsere häufigsten Anwendungsfälle. Die beiden Anwälte sind es oft, der Parteien, die dann beauftragt sind, die Erbauseinandersetzung gerichtlich zu klären. Dadurch, dass der Wert einer Immobilie heute vielleicht höher liegt wie vor 30 Jahren, dadurch ist das Interesse an der Bewertung höher.
Durch Corona ist die Nachfrage nach Immobilien noch weiter angewachsen. Das beobachtet Friedhelm Bender, einer der ehrenamtlichen Gutachter in Koblenz.
Viele Leute wollen sich verändern. Die sagen, wir brauchen ein Zimmer mehr wegen Homeoffice. Wir wollen einen Balkon, wir wollen einen Garten haben.
Das führt dazu, dass immer mehr Käufer bereit sind, immer mehr Geld auf den Tisch zu legen.
Es hat sich gezeigt, das ist bei uns so in den letzten 1-2 Jahren, weil das Angebot minimal ist, dass sich so viele Leute um ein Haus streiten schon, dass die Preise im Verkauf höher liegen als der eigentliche Marktwert.
In einigen Fällen wurden Häuser für 10-30% teurer verkauft als im Wertgutachten ausgewiesen, weil die Nachfrage so groß ist. Der Boom wird anhalten. Da ist sich Gutachterausschussvorsitzender Andreas Weckbecker sicher.
Wolfgang Brauer hat aus Koblenz berichtet, unter anderem, dass manche Kaufwillige fast ein Drittel mehr bezahlen, als eine Immobilie wirklich wert ist. Was könnte den Markt entlasten? Ich denke da immer recht schnell an Bürogebäude. Viele Befragungen zeigen ja, bei aller Kritik am Homeoffice, dass wohl nicht alle Beschäftigten wieder genauso oft wie früher in die Büros kommen werden. Ja, sich vielleicht Arbeitsplätze teilen. Also, dass da womöglich weniger Flächen gebraucht werden. Per Videotelefonat habe ich Professor Thomas Bayerle von der Hochschule Biberach erreicht. Er hat als Chefanalyst bei einem großen Immobilienunternehmen, der Catella-Gruppe, die Märkte ständig im Blick.
So.
Guten Morgen. Was bedeutet diese Entwicklung denn für den Immobilienmarkt in Städten und Ballungszentren?
Interessante Frage, wenn man mal die letzten 10 Jahre zurückschaut. Wir haben ja wahnsinnig niedrige Leerstandsquoten bei den Büroflächen, seit Lehman mal gerechnet, 2008 und 2009. Und da ist was Interessantes passiert. Dort standen Büroflächen frei, aber die, die eben nicht zentral gestanden sind oder in die Jahre gekommen sind, die wurden, wie Kai aus der Kiste, auf einmal stand ein Wohnturm statt ein Büroturm. Das heißt, der Markt hat eigentlich relativ leise, still und leise die letzten 10 Jahre diese alten Büroflächen umgewidmet, ganz banal. Allerdings, und das ist, glaube ich, das sieht man jetzt, das spürt man auch, aber was man vielleicht die letzten 3-4 Jahre noch nicht wahrgenommen hat, ist der Begriff Mixed-Use-Entwicklungen, um das Risiko diversifizieren, wie wir das nennen. Ja, oben wird gewohnt, in der Mitte wird gearbeitet, unten haben wir Einzelhandelsstrukturen drin. Das heißt, der Markt hat also vor Covid schon reagiert. Allerdings zugegebenermaßen sieht man diese Fälle noch nicht so stark. Deswegen ist mir nicht so ganz Angst und Bange, dass da jetzt leerstehende Büroflächen halten, über Nacht kommen, garantiert nicht.
Ja. Wir haben über Büros gesprochen, aber es wären ja vielleicht auch Einzelhandelsimmobilien frei, gastronomische oder als Hotellerie genutzte Immobilien. Was heißt das dann für die Menschen, die Wohnungen brauchen?
Ich muss brutal antworten, billiger wird da gar nichts auf der Wohnungssuche, um das mal klar zu sagen. Heißt, die Nachfrage schlägt das Angebot, wird auch die nächsten Jahre so weitergehen. Wenn man es mal ganz nüchtern sieht, diese großen 3-4 Etagen Kaufhäuser sind jetzt halt durch, um es mal etwas flapsig zu sagen. Wenn ich Sie also suggestiv fragen würde, können Sie sich vorstellen, auf dem ehemaligen Dach von einem Parkhaus zu wohnen oder von einem Shoppingcenter zu wohnen, da würden viele sagen, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube, dieses Vorstellen sollten wir uns angewöhnen, weil da auch Wohnraum geschaffen wird. Und ich glaube, da wird sich auch eine neue Klientel, eine neue Nachfragestruktur, die modernen Urbanisten entwickeln, die eben nicht rausgehen, wenn das erste Kind kommt, sondern ganz banal sagen, nee, wir bleiben drin. Und das meine ich auch mit dem Preisschild. Das heißt, dann haben wir eben die Situation, gut, vielleicht brauche ich dann eben doch kein Auto mehr und kann das Auto eingespart dann doch vielleicht in mehr Quadratmeter bringen. Also Sie meinen schon, das ist ein großes Bild, aber ich denke, wenn man zwischen Kiel und Garmisch und Stuttgart rumläuft, man sieht dieses, wenn man sehen möchte, sieht man schon diese Transformationsprozess der Innenstädte, ja, garantiert. Ja.
Was heißt denn das jetzt wieder für Investoren, also auch institutionelle Investoren, wenn manche Gewerbeflächen nicht mehr so gebraucht werden wie früher? Wird da Kapital umgeschichtet in den Wohnimmobilienmarkt womöglich?
Die Frage ist ein Home Run für einen Analysten, denn seit 2016 kann man eigentlich von Jahr zu Jahr beobachten, wie die großen Kapitalsammelstellen, die Fonds, mehr in Residential gehen, der Fachbegriff, die gehen mehr in Wohnen auf einmal, um das Risiko zu diversifizieren, aber auch, weil man natürlich nach vorne gerichtet ganz andere Wachstumsfantasien auch hat diesbezüglich. Die Lebenszyklen werden kürzer, es gibt auch ein paar Moden zwischendrin und dann eben jetzt die Covid-Diskussion Homeoffice versus Front Office, ja, Kapitalströme werden in Residential, in Wohnen umgelenkt, weil es einfach ökonomisch betrachtet einen stabilen stabileren, langfristig planbareren Profit verspricht, als jetzt vielleicht eine volatilere Geschichte wie jetzt Einzelhandel, Hotel oder auch Büro dann in der Hackordnung.
Das heißt, es könnte den Wohnimmobilienmarkt auch nochmal anheizen. Also haben wir irgendwie so zwei Effekte der Corona-Krise. Einmal könnte eben mehr Wohnraum in früheren Gewerbeimmobilien in Ballungsräumen entstehen, dann eher hochpreisig, und zum anderen aber auch eben mehr Kapital in Wohnimmobilien fließen und einfach die Preise noch hoch bleiben, trotz allem.
Ja, ich meine, es gibt auch eine negative Komponente. Wenn man sich die ganzen Sitcoms anschaut, Friends, How I Met Your Mother, Big Bang Theory, jetzt ein bisschen komisch der Einstieg vielleicht, das sind erwachsene Menschen, Anfang 30, alle studiert und rumpromoviert, und auf einmal teilen die sich eine Dreizimmerwohnung. Warum? Weil sich die Miete nicht leisten können, von Kauf gar nicht zu schweigen. Und ich glaube, diese Fälle werden wir mehr denn je erleben. Und ich glaube, das sind so Dinge, wo man darauf hinaus blicken sollte, was die nächsten Jahre passiert. Also maximale Umlenkung des Kapitalstroms in mehr Wohnen, ja.
Wenn ich jetzt als Privatanleger Immobilienfonds habe, sollte ich da irgendwas machen? Ob ich jetzt Gewerbeimmobilien drin habe oder so, dass ich da nochmal drauf schaue vielleicht?
Ja, Sie sollten sicherlich darauf schauen, dass es einen breiten Mix an Aktivitäten ist. Am Ende des Tages gilt es, da ja ein Zeitraum von 10, 15 Jahren ein Erwartungshorizont ist, wenn die Mischung ordentlich ist, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, dann kann man auch mal eine kleine Delle aussetzen. Dramatisch wäre es, wenn es nur Hotel sind oder nur Einzelhandel, kann gut gehen, aber ist dafür viel volatiler natürlich in der Anlage, ganz klar. Ja. Also nicht hektisch werden, aber auch durchaus mal beobachten. Ja.
Immobilienanalyst Thomas Bayerle hat für Geldanleger bessere Nachrichten als für die, die ein Haus oder eine Wohnung suchen. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Jetzt wollen wir auf die Politik schauen, und da machen wir einen Sprung nach Ulm. In die Stadt, die Spekulationen mit Grund und Immobilien seit Jahrzehnten so schwer wie möglich macht. Maren Haring stellt uns das Ulmer Rezept gegen davon galoppierende Preise und Mieten vor.
Ulm kauft Grundstücke auf Vorrat. Seit 125 Jahren ist das die Grundlage der Bodenstrategie der Stadt. Baugebiete werden nur ausgewiesen, wenn die Kommune das gesamte Gebiet besitzt. Ulrich Soldner war bis vor kurzem Leiter des städtischen Liegenschaftsamtes.
Die Stadt Ulm hat einen großen Fundus an Grundbesitz. Das sind 4.500 Hektar. Und so können wir, wenn es gilt, eine Aufgabe zu erfüllen, auf die Flächen zurückgreifen. Das ist selbstverständlich in erster Linie fürs Ausweisen von Baugebieten, Gewerbeansiedlung und Wohnungsbau der Fall.
4.500 Hektar, damit ist gut ein Drittel der Grundfläche Ulms im städtischen Besitz. Das Liegenschaftsamt hat jedes Jahr einen Etat von etwa 16 Millionen Euro, um Grundstücke zu kaufen, so Ulrich Soldner. 2017 beispielsweise hat die Stadt ein ehemaliges Kasernengelände erworben. Dort entstehen gerade zwei Gebäude mit 300 Mietwohnungen. Frank Pinsler, Geschäftsführer der Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft UWS, einer Tochter der Stadt.
Eines entwickeln wir alleine. Dort sind 129 Wohnungen, eine Kindertagesstätte und ein Kinderfamilienzentrum geplant. In einem weiteren Projekt, welches gleichzeitig gebaut wird, arbeiten wir gemeinsam mit der Ulmer Heimstätte zusammen. Und auch dort entstehen insgesamt 168 Wohnungen. Gewerbeeinrichtungen, soziale Einrichtungen und auch der neue Polizeiposten vom Eselsberg wird hierher ziehen.
Viele Wohnungen werden für Familien mit geringerem Einkommen geplant. Die UWS ist mit 7.200 Wohnungen der größte Vermieter in Ulm.
Wir haben natürlich auch mit unserem großen Wohnungsangebot eine dämpfende Wirkung hier auf den Mietmarkt, auch auf die Mietpreise. Das sieht man dann auch im Mietspiegel, gerade wenn man es mit anderen Ballungsregionen auch hier im Süden vergleicht.
Als einziger Verkäufer von Grundstücken in Neubaugebieten hat die Stadt auch hier viel Gestaltungsspielraum. Die Preise seien in Ulm, soweit das vergleichbar ist, zwischen 15% und 25% günstiger als in anderen süddeutschen Räumen. Auch bei Bauprojekten auf kommunalen Grundstücken spricht die Stadt mit, sagt Ulrich Soldner.
Im Geschosswohnung hat der Gemeinderat bei der letzten Wohnungsdebatte beschlossen, dass jeder Bauträger oder Investor, der auf einem Grundstück der Stadt Ulm eine Wohnanlage errichtet, mindestens 30% der Wohnungen nach dem Landeswohnungsbauförderungsprogramm bauen muss. Und da entstehen dann dadurch eben günstigere Wohnungen als auf dem normalen freien Markt.
Doch das Bemühen um günstigen Wohnraum stößt auch in Ulm an seine Grenzen. Bis zu 50 Grundstücke werden derzeit pro Jahr vergeben, 4.500 Bauwillige gibt es. Und die UWS vermietet im Jahr 500 Wohnungen, 3.000 Suchende stehen dafür aber Schlange. Immer mehr Zuzüge, zu wenig Neubauten, die bald fertige ICE-Neubaustrecke nach Stuttgart, es gibt viele Gründe für ständig steigende Preise. Wenig Veränderung brachte da zunächst die Corona-Pandemie, sagt Frank Pinsler.
Es gab auch genauso viele Um- und Auszüge. Auch die Mietrückstände haben sich praktisch gar nicht verändert. Was wir allerdings gespürt haben, war natürlich, dass Lieferengpässe auf Baustellen, die auch jetzt noch dramatisch zunehmend zugenommen haben, Personalmangel, nicht alle Arbeiter auf den Baustellen konnten jederzeit hier sein. Also die Projekte haben sich natürlich auch ein Stück weit verzögert.
Und so droht, dass langfristig die Mieten auch bei der UWS steigen könnten. Das Ulmer Modell der Bodenvorratshaltung sieht Ulrich Soldner aber nicht in Gefahr. Es sei seit 125 Jahren der politische Wille in Ulm, auf Vorrat Flächen zu kaufen.
Es gab immer mal Zeiten, wenn sie aufs Geld anspielen, wo es mit den Finanzen knapp herging oder knapper und man sparen musste. Aber in Grund und Boden zu investieren, das war in Ulm immer wichtig und das hat sich bewährt. Und so hoffen wir, dass, wenn die Pandemie jetzt zu Ende geht, dass einfach das alles so weitergehen kann, was die Baulandstrategie und die Bodenstrategie der Stadt anlangt.
Darüber hinaus gäbe es nur ein Rezept gegen den Wohnungsmangel, sagen beide Experten. Bauen, bauen, bauen.
Der Beitrag von Maren Haring. Nicht weit von Ulm entfernt liegt das Institut für Stadt und Immobilie an der Hochschule Nürtingen-Geislingen. Es ist eine Schnittstelle zwischen Immobilienwirtschaft und Stadtentwicklung. Und den Leiter, Professor Robin Ganser, habe ich per Videotelefonat erreicht. Guten Tag, Herr Professor Ganser.
Schönen guten Tag, Frau Fortenbacher-Jahn, ich grüße Sie.
Welchen Handlungsspielraum haben denn Kommunen und Städte in der Corona-Krise, um sich zu entwickeln, um Wohnbaupolitik zu betreiben?
Also zunächst mal ist es so, dass ja die Kernkompetenz der Kommune mit ihrer Planungshoheit insbesondere darin liegt, dass sie die richtigen Flächen zum richtigen Zeitpunkt vorhält. Und da haben wir regional natürlich ein sehr unterschiedliches Bild. Wir haben Wachstumsstandorte und da sieht man natürlich, dass Flächen immer teurer werden und die Kommunen insofern auch immer größere Probleme haben, überhaupt Flächen mobilisieren zu können. Und nicht einfacher wird es natürlich durch die Tatsache, dass manche solche Standorte auch wachstumsmüde geworden sind. Ihr dürft gerne irgendwo bauen, nur bitte nicht direkt bei mir. Das erschwert die Sache politisch noch.
Es gibt ja immer wieder die Kritik, dass Städte und Kommunen über die Jahre ihr Tafelsilber verkauft haben und es nun eben sehr teuer geworden ist, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Kann da umgesteuert werden?
Das ist eine sehr gute Frage und man kann zum einen die ein bisschen optimistisch beantworten, auch aus unserer Forschung heraus. Wir sehen, dass bei neuen Stadtquartieren, die wir über so ungefähr 3 Jahrzehnte betrachtet haben, dass da die sogenannte Sozialquote an Bedeutung zunimmt. Eine solche Sozialquote, die schafft kostengünstigen Wohnraum auf Zeit. Und nach diesen Bindungsfristen fallen dann die so geschaffenen Wohneinheiten heraus und können dann ganz einfach am normalen Immobilienmarkt vermietet, verkauft etc. werden. Und das ist natürlich ein großes Problem heute. Sie sprachen von dem Tafelsilber, was, wenn es erstmal verscherbelt ist, nicht so leicht wieder zurückzuholen ist. Und deswegen glaube ich auch, dass jetzt nur im Neubau die Lösung nicht liegen kann. Und gibt es verschiedene Ansätze, die aber insbesondere bedeuten, dass diese informellen Instrumente, Konzeptvergabe zum Beispiel oder auch Baugemeinschaften, das wäre so der Klassiker für eine Stadt wie Tübingen zum Beispiel, umgesetzt werden, die dann es eben erlauben, nicht den Meistbietenden hier Wohnraum neu zu bauen, sondern die das beste Konzept honorieren, auch sozial das beste Konzept honorieren und dann dauerhaft kostengünstigen Wohnraum schaffen. Und dazu gehören mit Sicherheit auch städtische Wohnungsbau- oder Wohnungsunternehmen oder auch Wohnungsgenossenschaften, die hier eingebunden werden.
Wie ist denn Ihre Zwischenbilanz dieser Corona-Zeit? Werden unsere Städte einfach, weil kein Geld mehr da ist, hässlicher werden? Werden die Menschen weit rausziehen, weil sie es sich sonst nicht mehr leisten können? Oder bieten sich auch Chancen, zum Beispiel eine neue Nutzung von Gewerbeflächen?
Es ist bestimmt beides. Wichtig ist mit Sicherheit, dass mittel- bis langfristig die Innenstädte weiter gestärkt werden und zwar durch einen attraktiven Nutzungsmix. Und das ist aus meiner Sicht genau der richtige Weg, weiter in Richtung einer Stadt der kurzen Wege, dass auch ältere Leute, die nicht mehr so mobil sind, eine Nahversorgung vorfinden können. Und ich glaube, dass das auch definitiv zukunftsfähig ist, also die Stadt als Wohn- und als Arbeitsstandort. Jetzt zu sagen, also durch Corona ziehen jetzt alle Leute aufs Land, das wäre wahrscheinlich deutlich zu kurz gegriffen. Und es wird wohl auch so nicht passieren, nach allem, was man sehen kann.
Können Sie uns denn Hoffnung machen auf sinkende Preise, dass man vielleicht als Familie einfach doch was kaufen kann oder eine passendere Mietswohnung in der Stadt auch findet?
Also ich denke, es gibt nicht nur Hoffnung, sondern auch heute schon sehr konkrete Möglichkeiten. Das muss bezahlbar sein. Und da gibt es eben zum Beispiel dieses Instrument der Konzeptvergabe. Baugemeinschaften sind ein solcher Weg, dass man durch diese Gemeinschaft Kosten teilen kann. Es ist auch wichtig, darauf zu schauen, dass wir eine flächensparende Entwicklung betreiben müssen. Dass auch die großen Themen dieser Zeit, eben Klimawandel, Strukturwandel oder demografischer Wandel, durch die Corona-Krise nicht in den Hintergrund gedrängt werden. Dass wir darauf achten, an nachhaltigen Standorten neuen Wohnraum zu schaffen oder auch gemischt genutzte Flächen vorzuhalten, die es dann eben nicht erfordern, dass wir mit dem Auto zum Arbeiten fahren oder zum Einkaufen. Das heißt jetzt auch nicht, dass wir in den Städten eine so hohe Dichte erzeugen, dass für Grün gar kein Platz mehr ist. Und auch da gibt es kreative Lösungen, also bis hin zu Dachgärten, viel mehr Dachbegrünung, um diesen großen Themen eben auch Klimawandel, ökologischen Fragen und dann soziale Gerechtigkeit insgesamt gerecht zu werden.
Robin Ganser vom Institut für Stadt und Immobilie in Nürtingen hat mit uns einen Blick in die Zukunft des Wohnens geworfen. Vielen Dank für das Gespräch.
Tschüss.
Wird Wohnen wieder erschwinglicher? Wann sinken die Preise? Fragen wir zum Schluss nochmal unsere beiden Experten vom Beginn der Sendung. Michael Vogtländer vom IW in Köln und Klaus Michelsen vom DIW in Berlin.
Na, billiger ist es ohnehin selten, dass man sowas beobachten kann, sondern man sieht dann eher so einige Jahre der Seitwärtsentwicklung, wo dann die Einkommen nachholen können und wo es dann erschwinglicher wird, wieder zu kaufen.
Wir sehen nach wie vor, dass relativ wenig gebaut wird, die Nachfrage sehr groß ist, zumindest so in den Ballungsgebieten und den Umlandgemeinden. Das heißt, ich rechne schon, dass die Preise weiter steigen. Allerdings nicht mehr mit der gleichen Dynamik wie in den letzten 10 Jahren. Das wird etwas langsamer sein. Die Zinsen fallen ja jetzt auch nicht mehr so sehr. Die Einkommenszuwächse sind nicht mehr ganz so stark. Also es wird sich etwas entspannen, aber leider nicht so, dass die Preise nun wirklich zurückgehen für die, die suchen, sondern eher langsamer steigen.
Ich nehme mit, wer gut informiert und wohl überlegt etwas kaufen kann, ist damit wahrscheinlich im Moment nicht zu spät dran. Aber auch in Miete zu bleiben, muss kein Fehler sein. Am Ende ist es auch eine persönliche Entscheidung. Das war SWR 2 Geldmarkt Meinung mit Katharina Fortenbacher-Jahn. Schön, dass Sie zugehört haben.